Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Dana Grigorcia macht es gerne spannend und das nicht nur in ihren Büchern. Zur Lesung im Haus im Garten, zu dem ich sie für eine Live-Blattgold-Aufnahme eingeladen habe, kommt sie eine Minute, bevor das Gespräch beginnen soll. Ohne Hektik, dafür wie immer elegant und mit einem großen Lächeln, setzt sie sich in den Sessel vor dem Publikum und ist ab diesem Moment ganz präsent, spricht offen und ausgiebig und mit spürbarer Freude über ihren neuen Künstlerroman »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen«, beantwortet nicht nur meine Fragen, sondern auch solche, die sie sich selbst im Prozess des Schreibens gestellt hat. Fragen darüber, wie viel Pathos Kunst verträgt, was Kunst uns geben kann und was sie uns auch abverlangt, ob Kunst ein Privileg ist und wie das eigentlich geht, Mutter sein und Schriftstellerin sein und wie das in ihrem Leben aufs Engste zusammenhängt. Was ihr nun hört, ist eine leicht gekürzte Version von Lesung und Gespräch. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen. Für mich das Buch in diesem Frühling. Es ist das Buch, das ich ohne Ablegen gelesen habe und das mich beflügelt hat, das mich aber auch wirklich nachhaltig zum Denken angeregt hat. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, liebe Dana. Du hast wahrscheinlich fast jeden Abend momentan Lesungen und Gespräche über dieses Buch. Aber herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Liebe Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch mit dir führen darf, weil mich die Gespräche mit dir sehr beflügeln. Das ist unter meinen Büchern das Buch, das ich am liebsten geschrieben habe. Also noch nie hatte ich so viel Spaß beim Schreiben wie bei diesem Buch. Und ich glaube, das ist auch das Buch, das ich immer schon schreiben wollte. Ein Buch über den Grund, warum ich überhaupt schreibe. Was gibt mir Kunst? Was nimmt mir die Kunst auch? Inwiefern plündere ich mein Leben für die Kunst und was sind die Freuden? Ich wollte ein unterhaltsames Buch schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben, das sich leicht liest, aber das dann nicht zu Ende ist, wenn man es zu Ende gelesen hat.
Ja, also ich finde, alles, was du jetzt sagst, ist genau auch so meine Leseerfahrung gewesen. Also diese Lust am Schreiben habe ich absolut erfahren beim Lesen dieses Buches und auch die Reflexion über das eigene Schreiben, die Literatur als Kunst und ihr Wesen.
Ich bin mit der Kunst so hin und her gerissen, weil einerseits finde ich, soll die Kunst, die hehre Kunst, frei sein von Manifestem, von dem gezückten Zeigefinger. Also es muss sich nicht an politischem anbiedern, es muss nicht unbedingt eine explizite Botschaft übermitteln, die einen anspringt. Es trägt natürlich ganz viele Botschaften, weil es ist aus dieser Welt, für diese Welt und ein Angebot an die Leserinnen und Leser, sich darin zu spiegeln. Aber doch finde ich, dass es immer wieder auch wichtig ist für Künstlerinnen und Künstler, die Bühne, die sie haben, dann doch zu nutzen, um über doch politische Themen zu sprechen.
Ich glaube, gerade diese Fragehaltung gegenüber der Kunst und was soll sie und wie kommt sie zu einem Gehalt, das ist auch etwas, was du in diesem Buch sehr schön verhandelst. Am Anfang des Buches tauchen wir so gleich ein in dieses New York der 1920er Jahre, der Roaring Twenties, Tanz und Rausch und irgendwie so flüchtige Liebeleien erzählt werden. Es ist auch so ein bisschen die Zeit der Flaneure und Flaneusen, die durch diese Stadt gehen, die Zerstreuung suchen in Lokalen, in Kinos, eben in den Straßen. Und das ist alles so lustvoll erzählt, dass ich mir dachte, Dana, möchtest du auch gern in den 1920er Jahren leben oder hättest du da gerne gelebt?
Oh ja, ich habe mir beim Schreiben immer wieder vorgestellt, wie es gewesen wäre. Deswegen habe ich mir überhaupt diese Zeit ausgesucht, in die sich Menschen ganz anders bewegt haben, ein ganz anderes Bewegungsapparat hatten, in der sie mehr getanzt haben, in der sie sich Briefe geschrieben haben. Also es gab immer mehr Chancen, einem Mensch nahe zu kommen, vieles zu erfahren, bevor man ihm ganz nahe kommt. Also man hat das Schriftbild analysieren können, man hat so die Art, sich zu bewegen, zu tanzen, analysieren können, und heute fällt ganz vieles weg. Ja, diese Zeit hat mich aus vielen Gründen interessiert, auch weil es eine Zeit war des Pathos. Mhm. Pathos fehlt in der heutigen Welt. Wir haben vor allem in der Kunst ganz große Angst vor Pathos. Wir sind ironisch oder sarkastisch, mit doppeltem Boden, da ist man auf sicherem Terrain. Ich habe aber mindestens 2 Bücher geschrieben, die für die Ironie gelobt wurden, also das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit und dann der Gesellschaftsroman mit Vampire, die nicht sterben. Dann dachte ich, doch, Ironie ist ein sehr leichter Kunstgriff. Vor allem wirkt der kühle analytische Blick aufgeklärt, oder? Und mit dem Pathos sind wir aber bei den Naiven. Und ich wollte experimentieren, wie es ist, über eine Zeit zu schreiben, in die Pathos ganz wichtig war. Also vor allem in den Stummfilmen, wenn Sie sich Stummfilme anschauen, mit dieser Mimik der Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn wir kurze Szenen daraus herauspicken und zu Memes auf unsere Handys machen, dann sind sie lächerlich. Aber wenn wir die Geduld aufbringen, uns das Ganze anzuschauen, auch einen Kontext mit zu berücksichtigen, dann kann man schöne Überraschungen haben. Und mit Pathos wollte ich experimentieren. Also wie geht Pathos in der heutigen Literatur? Das ist ganz, ganz gefährlich. Vor allem, wenn sich das Buch leicht liest und dann kommt auch noch so ein Schwall Pathos. Also, ich wollte diese Figur, den Konstantin Avis, den Bildhauer, den ich von Paris nach New York in den 20er Jahren kommen lasse, in ein Spiel setzen mit der Dora Marcou, mit der Schriftstellerin, die heute einen Roman über ihn schreibt. Inwiefern haben sich die Erwartungen verändert und inwiefern sind Gespräche, die man damals über Kunst geführt hat, immer noch aktuell?
Ja, ich bleibe an sehr vielem hängen, was du jetzt gerade gesagt hast. Bleibe aber jetzt einfach mal bei dem Stummfilm, den du jetzt so wunderbar beschrieben hast. Du beginnst deinen Roman tatsächlich mit einer Szene, die sich später erst als eine Szene aus einem Stummfilm erweist. Das weiß man aber am Anfang noch nicht, wenn man sie liest. Und du würdest jetzt diese erste Passage lesen.
Gerne. Wie alles begann. Die Fantoni scheint überall zu sein. Auf der Wendeltreppe, unter der Spieltischlampe, dann wieder hinten bei der Palme. Sie zwängt sich winkend an Gästen vorbei und dreht dem armen Freddy immer nur den Rücken zu. Einen immerhin freien Rücken vom schwarzen Chiffon eingefasst. Freddy steht mit seiner großen Fliege zwischen 2 Herren, die sich unterhalten und dabei paffen. Sie stoßen ihn mit den Ellenbogen an. Vergeblich. Er hört nicht hin. Alba Fantoni mag nicht in seine Richtung schauen. So schlendert er denn zum Grammophon, das neueste Modell, und legt eine Platte auf. Eddie Cantor, you'd be surprised. Die Scheibe dreht sich, Finger schnippen im Takt, die Pailletten an den Kleidern schimmern, auch die große Schleife über dem Gesäß des Servierfräuleins da vorn. Der volle Saal beginnt zu schwingen, pausbackige Damen schauen einander ungläubig an und prusten los. Der Text ist frech, die Gesellschaft exaltiert. Da steht sie schon beim Grammophon, Alba Fantoni, und schaut Freddy mit schwarz umflortem Blick an. Langsam dreht sie ihre schmale Hüfte seitlich ab, steht einen Augenblick nur da in mondäner Eleganz. Ihr Chiffonkleid spannt und glänzt schwarz wie der Grammophontrichter. Alba, göttliche Alba. Je wirft sie die Arme in die Höhe, ihr Sektglas fliegt in hohem Bogen über die Köpfe hinweg. Sie ruft etwas, von ihren Lippen lässt sich ablesen, Damenwahl. Adrette Männer springen auf und stellen sich ihr kurz in den Weg. Sie steckt ihre nackten Arme hinter Jacketts und pomadierten Köpfen an allen vorbei, hin zum besten Tänzer im Saal, zu Freddy. Nun ist sie bei ihm, umfasst von der wogenden Menge. Die Hand an ihrem Rücken drücken seine Finger leicht in ihre Haut. Er dreht sie im Tanz weg von den aufdringlichen Männern. Alba lässt sich an seine Lippen ablesen. Alba. Er legt die Wange auf die ihre und bewegt seine Lippen zum Text. He's not so good in the crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. Sie wiegen sich im Takt, ihre Rechte in seiner Linken, ertanzen sich eine Schneise durch den Saal und allmählich bewegt auch sie die Lippen. He doesn't look like much of a lover, but don't judge a book by its cover. Sie lacht herzhaft mit glänzenden Augen und er mit ihr, endlich. Doch sie winkt bereits einem anderen zu, schickt ihm Luftküsse und deutet auf den Armlehnstuhl beim Grammophon. Die Tanzenden schauen ihnen zu. Da ist der finstere Meister Peters, der sich ein enormes Präsent übers Knie legt und es mit seinen großen Händen umfasst. Freddy hält Alba zurück. Bitte, noch ein Tanz. Sie schaut zu Meister Peters, der nickt. Freddy dreht Alba weg, nimmt den Blick des unheimlichen Mannes auf sich, den kajal umrahmten Blick des Hypnotiseurs. Im Esszimmer sind die Kronleuchter an, der Tisch ist gedeckt. Wo ist sie hin, die Fantoni? Freddy schaut durch den Saal, doch seine Alba ist nirgends zu sehen. Bei Dr. Heinz ist sie nicht mehr, auch der blickt nur umher, will sie rufen, doch als er sich umdreht, ist Meister Peters vor ihm aufgestanden und übergibt dem Hausherrn zeremoniös das enorme Präsent, das zuvor auf seinen Knien lag. Es ist größer als Dr. Heinz und so schwer, dass der ins Trippeln kommt, als er es halten soll. Er legt es ab. Die Gäste lachen. Was wohl drin ist? Dr. Heinz reißt das Papier auf. Meister Peters mahnt zur Vorsicht. Der Inhalt sei kostbar. Papierbahn um Papierbahn fällt ab. Die Gäste machen schon Witze, denn das Geschenk wird kleiner und kleiner. So klein wie Dr. Heinz. Das Auspacken dauert, auf dem Grammophon läuft der Tonarm in der letzten Rille. Die letzten Bahnen fallen von selbst ab, wie schwere Bandagen. Das Geschenk. Die Gäste machen große Augen, auch Dr. Heinz, der die Hand auf den Mund legt. Freddy drängelt sich vor und sieht es auch. Es ist Alba Fantoni. Zur zierlichen Statuette versteinert, in dunkel glänzendem Onyx. Sie steht auf Zehenspitzen, die Arme dicht am Körper, das Köpfchen im Nacken, einem emporschießenden Vogel gleich. Ihr Mund ist aufgerissen zum Himmel hin, als würde sie verzückt rufen, Damenwahl.
Vielen Dank, liebe Dana, für diesen schönen Romananfang einfach. Ich fand das so schön, weil ich dann gegen Schluss dann gemerkt habe, okay, das ist wahrscheinlich eine Stummfilmszene, eben auch wie die Personen immer nur scheinen zu sprechen, aber nicht wirklich sprechen. Und ganz viel von dem ist natürlich Andeutung für das, was später im Roman passiert. Ich habe das Gefühl, hier steckt auch ganz viel über die Geschlechtlichkeit von der Kunstproduktion drin. Das scheint mir doch ein Kommentar darauf zu sein, dass Frauen sehr häufig Objekt oder Muse sind von männlichen Künstlern, die von diesen Frauen inspiriert werden.
So ist es. Hier würde ich sagen, ist die Muse. Und was passiert mit der Muse? Was passiert mit diesem Leben? Es ist natürlich der männliche Blick auf Alba, auch wenn Alba eine emanzipierte Frau zu sein scheint. Sie ruft Damenwahl, sie entzieht sich den Männern, aber dann doch wird sie gefangen von diesem Meister Peters. Der Roman ist auch eine Reflexion darüber, wie machen Frauen Kunst, wie machen Männer Kunst. Und inwiefern macht es einen Unterschied, von wem die Kunst stammt in der Rezeption? Hat die Kunst ein Geschlecht? Wird sie markiert? Oder gehört die Kunst dem Betrachter? Was passiert letzten Endes mit der Kunst? Wann kommt die Kunst zum Fliegen?
Das finde ich, hast du in diesem Roman unglaublich schön reflektiert. Und zwar nicht nur eben inhaltlich, sondern auch in der Struktur des Romans. Der Roman handelt von zwei Geschichten gleichzeitig, die du sehr schön verwoben hast. Da ist einerseits die Geschichte von Dora, einer Schriftstellerin, die eben diesem Skulpturkünstler Konstantin Avis auf der Spur ist. Und eben die Geschichte in der Geschichte von Konstantin Avis, der eben 1926 nach New York reist. Und diese Szene ist hier so ein bisschen wie vorgelagert. Sie hat scheinbar wie fast nichts mit diesen beiden Erzählungen zu tun. Das fand ich sehr spannend. Gleichzeitig, was du jetzt auch gesagt hast, du denkst auch darüber nach, wer wie dargestellt wird, ob es einen Unterschied gibt zwischen weiblicher und männlicher Kunst. Und wer eine Stimme bekommt, oder?
Ja.
Und wer diese Geschichte erzählt.
Ja, wer die Möglichkeit hat, Kunst zu schaffen. Mhm. Weil überhaupt Kunst schaffen zu können, ist ein großes Privileg. So wie Rezipient zu sein, Rezipientin, ist auch ein unglaubliches Privileg. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor Corona eine große Lesereise durch Indien. Da habe ich ein bisschen geredet wie bei unseren Benefizlesungen und habe gesagt, dass die Kunst, sie macht uns zu empathischeren Menschen. Und bei einer Lesung in Kalkutta kam eine Schülerin zu mir und sagte, wie können Sie das überhaupt sagen, wenn es so viele Leute gibt, die nicht lesen können? Wenn es so viele Leute gibt, die nicht dazu kommen, in ihrem Alltag sich mit Kunst zu befassen? Und ich habe mich so geschämt. Sie hatte recht und sie hatte auch so einen Namen. Also sie hat mich gebeten, ihr ein Buch zu signieren und hatte einen ganz langen Namen. Dann hat sie mir die Bedeutung des Namens gesagt und dann ist sie tatsächlich die Weisheit der Welt. Es war so ein einschneidender Moment. Das stimmt. Ich habe realisiert, ich erzähle immer, ich bin im Kommunismus, in der Diktatur aufgewachsen und für mich war die Kunst ein Fenster zur Welt. Und da, bei diesem Gespräch in Indien, habe ich realisiert, was es für eine Gnade war, dass ich überhaupt Zugang hatte zur Kunst. Dass ich aus einem Haushalt kam, in dem Bücher vorhanden waren, in dem ich zum Buch geführt wurde. Das ist ein riesiges Privileg und dieses Privileg haben nur wenige. Und auch so, wer kam dazu, Kunst zu machen, hat sich getraut, eine Stimme zu suchen, nicht nur zu finden, zu suchen. Weil Kunst beginnt mit einer Anmaßung. Kunst muss sich ganz vieles trauen. Man muss größenwahnsinnig sein und irgendwann, und dann macht man Kunst und irgendwann spiegeln sich auch andere in dem, was man macht. Also kommt die Gemeinschaft um diese Kunst. Aber es ist tatsächlich ein Größenwahn. Es beginnt mit einem Größenwahn. Und diese Haltung, die muss jemand haben. Und viele Frauen im Laufe der Zeit haben sie nicht gehabt. Wobei in die 20er Jahre, die ich schildere, und beim Stummfilm hatten die Frauen ganz viel Macht. Es gab ganz viele Stummfilmschauspielerinnen und viele Drehbuchautorinnen und viele Regisseurinnen. Und erst mit dem Tonfilm wurden die Frauen weggedrängt. Diese vielschichtigen Frauenfiguren, die gab es am Anfang des Tonfilms dann plötzlich nicht mehr. Dann haben sie mit Piepsstimmchen gesprochen. Und dieser Fortschritt hat ganz vieles in der Kunst kaputt gemacht, auch dieses Internationale. Und das ist auch etwas, was mich sehr interessiert hat im Buch, die Kunst, die Landesgrenzen sprengt, eine Kunst, die international ist. Die Geschichten müssen von allen verstanden werden. Und eben dieser Schritt, ich komme zurück zum Tonfilm, als der Tonfilm kam, haben sich die Geschichten in folkloristische Grenzen zurückgezogen. Also der Cast ist nicht mehr international gewesen, musste national sein. Und man hat angefangen, so Folklorismus zu bedienen. Wann kommt ein Film aus Österreich? Wann kommt er aus Deutschland? Wann kommt er aus England? Also auch mit der Sprache kam sehr viel nationale Spezifizität. Und dieses Spannungsfeld, wie schreibt eine Künstlerin, die eigentlich mit der Sprache, die alle Möglichkeiten der bestimmten Sprache, in die sie schreibt, ausnutzt, über so ein internationales Umfeld, in die Sprache überhaupt keine Rolle spielt.
Da sind wir wieder bei den Ressourcen und bei dem Privileg, oder? Überhaupt schreiben zu dürfen, überhaupt die eigene Stimme erheben zu dürfen. Etwas, was du hier sehr schön umkehrst, wo eben eine Frau zur Schriftstellerin wird und zur Schöpferin einer Geschichte über einen männlichen Künstler. Also du verdrehst das. Und auf schöne Art und Weise ist ja auch New York, auch dieser Ort, wo es nicht darauf ankommt, woher man kommt. Leute aus aller Welt suchen da ihr Glück. Und so tut das auch Constantin Arbes. Dieser gefeierte Künstler aus Paris, der wirklich jetzt auch in New York in diesen Disput gerät mit diesen Beamten, das hat tatsächlich ein historisches Vorbild. Es gab einen rumänisch-französischen Künstler namens Constantin Brancusi, dem genau das passiert ist. Er hat Kunst mitgenommen, eine abstrakte Skulptur, und sollte die dann verzollen, weil die als Manufakturware deklariert wurde. Was interessiert dich an diesem Disput und wie kommt er hier in deinen Roman hinein?
Vogel im Raum heißt das Kunstwerk, das teuerste moderne Kunstwerk aller Zeiten ist, als Manufakturware verzollen müssen, und hat ermutigt von seinen Künstlerfreunden dem amerikanischen Staat dann den Prozess gemacht, um diese Zollgebühren zurückzubekommen. Und es wurde ein aufsehenerregender Prozess zum Thema, was ist überhaupt Kunst? Und der wurde verfolgt von den Medien. Die Zeitungen haben täglich in mehreren Ausgaben von diesem Prozess berichtet. Und am Schluss hat er diesen Prozess tatsächlich gewonnen. Die Zeitungen haben groß getitelt, It's a bird. Es ist ein Vogel. Und das hat mir so gut gefallen, weil dieser Ausruf, It's a bird, das klingt so wie It's a boy, it's a girl. Und die Kunst durfte zollfrei über die Grenze. Also der Vogel hat dann keine Grenzen mehr gekannt. Und was in diesem Prozess alles gesagt wurde über Kunst, das gilt heute nach wie vor. Also es sind Leute aufgetreten, die gesagt haben, das gibt mir eine große Befriedigung, diesen Vogel zu sehen. Es gibt mir so ein Gefühl von großer Schönheit und Erhabenheit. Dann ist ein Museumsdirektor gekommen und hat von dem Lerneffekt etwas gesagt. Dann die Künstlerkollegen, die gesagt haben, ich sehe hier gar keine Kunst. Dann wurde gefragt nach seiner Gefolgschaft, gibt es Nachahmer? Hat er überhaupt ein Wirkungsfeld? Wie wird er von anderen gesehen? Und das hat mich auch an Literatur denken lassen. Also alles, was über diese bildende Kunst gesagt wird, gilt auch für die Literatur. Ist der Vogel ein Vogel? Hat er Ähnlichkeiten mit einem Vogel, der im Wald fliegt? Was ist der direkte Bezug zur Realität? Und vor allem heutzutage, wo wir die Literatur so auf den Instantgebrauch abklopfen, finde ich, hat dieser Prozess eine große Aktualität.
Was mich auch so interessiert hat, ist diese Diskussion um abstrakte Kunst, was die soll, den Zweck auch davon.
Das habe ich auch bei Brancusi gesehen. Er hat sich von allerlei anderen Künsten inspirieren lassen, von Musik, von Tanz. Also er war nicht einfach in seinem kleinen Bereich und hat nur die Meißel angesetzt und hat nur andere Bildhauer gekannt, sondern er war mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern befreundet. Und wie eben das Schaffen die Künste transzendiert, woher die Inspiration kommen kann. Dieser Constantin Arbes, der kommt nach New York und findet seine Muse, findet eine Stummfilmschauspielerin, die er zu seiner Muse wählt und geht sich einen Film mit ihr anschauen. Und alles, was er da sieht, die Geschichte dieses Stummfilms, beeindruckt ihn nachhaltig. Und wie kann er dann diese Bewegungen in Stein, im Starren wiedergeben? Und bei Dora, bei der Schriftstellerin in Ligurien, sie hat ihren Sohn dabei und ist hin und her gerissen zwischen dem Wunsch zu schreiben und in diese Welt einzutauchen. Sie wird immer wieder herausgerissen, natürlich von ihrem Alltag. Aber dann ist sie auch sehr besorgt, dass sie vieles im Leben verpasst und hat schlechtes Gewissen als Mutter und empfindet eine große Eifersucht auf das Kindermädchen, das scheinbar alles richtig macht. Ja. Das war mir auch sehr wichtig zu zeigen, wie die Beziehung einer Mutter zum Kind dann vielleicht doch auch Kunst ist. Ich habe mich auch gefragt, warum so viele bedeutende Künstlerinnen und Künstler schlechte Eltern waren. Künstlerinnen und Künstler, die uns bewegen, die diese Gabe haben, unterschiedliche Perspektiven aufzunehmen, ja, uns zum Kern der Dinge zu führen, uns zu empathischeren Menschen zu machen, selber in ihr nächstes Umfeld Seelenmörder waren.
Also wirklich diese Kunst als Kind und das Kind als Kunst. Also immer, wo hier Kinder vorkommen, wird auch über Kunst gesprochen. Und wo Kunst vorkommt, wird über das Kind gesprochen. Also auch in dieser Stelle, die du schon vorgelesen hast. Ich glaube, das rührt natürlich auch daher, dass Künstlerinnen lange Zeit nicht mit der Figur der Mutter in Verbindung gebracht werden konnten. Entweder macht man Kunst oder man hat Kinder und beides scheint irgendwie nicht zu gehen. Oder dann ist man so eine absente Mutter oder eine Rabenmutter oder so. Und ich habe das Gefühl, du schreibst da auch dagegen an.
Ich habe am Anfang gesagt, es sei mir leicht gefallen und ich hätte voller Freude am Buch geschrieben. Aber es gab tatsächlich auch große Momente der Einkehr und Selbstbespiegelung. Ich habe auch sehr viel erfahren beim Schreiben selber. Ich habe keine klare Antworten. Jede Figur hat ihre Antworten. Es ist der Dora, sie ist da, aber in Gedanken ist sie dann weg. Oder ihr Sohn sagt etwas, das sie dann sofort in ihr Roman einbauen möchte. Und sie treibt es nicht so weit wie Thomas Mann, der seine Kinder dann in den Romanen tötet oder sein Lieblingsenkelkind qualvoll sterben lässt. Also so weit treibt sie es nicht. Aber sie ist in Gedanken oft abwesend oder schweift ab. Und wenn sie das merkt, hat sie ein schlechtes Gewissen. Auch weil sie eine moderne Mutter ist, die sich viel mehr reflektiert. Also wie sie dieses Kind beschreibt, ich mag diese Passagen sehr, diese Passagen wie mit der Basorexie, wo sie nicht anders kann, als ihren Sohn zu küssen. Und der Sohn wächst und ist 8 und beginnt sich zu genieren und er möchte nicht, dass die Mutter ihn streichelt. Und er hat auch seinen Willen, will im Februar an der ligurischen Küste schwimmen gehen. Und die Mutter schickt dann das Kindermädchen mit und fragt, ja, willst du mitgehen? Ich gebe dir meinen Badeanzug. Und diese Szene, wie die Mutter vom Fenster hinunterschaut, sie will schreiben, sie kann dann nicht mehr schreiben, schaut aus dem Fenster und sieht diese Frau, die ihr ähnelt von Weitem, die ihr Badeanzug trägt, die mit ihrem Sohn ins Wasser geht. Das war eigentlich die Ursprungsszene für diesen Roman. Also die habe ich so lange mit mir herumgetragen. Und diese Spannung da in dieser Szene, wie sie sie beobachtet. Und das Kindermädchen trägt auch die Haare offen. Und man fragt sich, wird sie die Haare nass machen oder nicht, hat auch ein weißes Hütchen. Was passiert mit dem weißen Hütchen, wenn sie ins Wasser geht? Mhm. Und dann diese Szene, da legt sie das Hütchen ab auf die Wasseroberfläche und taucht ab. Und alle diese Details, die kommen dann in Doras Roman im New York der 20er Jahre in irgendeiner Form wieder. Also das weiße Hütchen, die Steine, die ihr Sohn aus dem Meer bringt, die schönsten Steine des Tages, Dialogfetzen, ein gelber Vorhang.
Genau, das dachte ich auch, diese wandernden Objekte so in diesen verschiedenen Erzählsträngen, auch über die verschiedenen Erzählzeiten hinweg, das hat sowas von einer filmischen Technik der Überblendung, oder? man plötzlich nur noch dieses weiße Hütchen sieht und plötzlich ist man in der anderen Erzählebene, in diesem schwarz-weiß New York und so weiter. Das fand ich unglaublich elegant gelöst, wie du da zwischen den Kapiteln, zwischen den Erzählebenen hin und her wechselst. Und gleichzeitig, was du auch angesprochen hast, ist es natürlich ein Roman über weibliche Schöpfungskraft. Diese Szene, die du beschrieben hast, die Autorin, die Dichterin, die jetzt eine Dora ist, auch einer Dana, nicht unähnlich, die über diese Figuren verfügt, die aber gleichzeitig auch eben nicht da ist, sondern eben oben ist und die Schreibende ist. Ja, was braucht es für dich, damit du in einen Zustand des Kunstgenerierens kommen kannst?
Kunst ist für mich eigentlich ein Fremdgehen. Weil es ist eigentlich nicht vorgesehen in meinem Alltag, dass ich schreibe. Ich denke, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Haushalt, ich habe Lesungen und das sehe ich dann immer getrennt von dem. Also wenn ich Lesungen habe, habe ich ein gutes Gewissen, weil dann arbeite ich, dann ziehe ich mich an, dann gehe ich irgendwo hin und ich treffe auf Menschen, die mir diese Arbeit dann auch bestätigen. Dann gibt es auch dieses Produkt, oder? Und beim Schreiben, dann nehme ich mir einfach die Zeit. Also es sieht nach nichts aus. Es ist nicht wie beim Bildhauer in seinem Atelier, der mit umhüllt von weißem Staub, von diesen Steinen und den Geräten, sondern Schreiben, da bin ich ganz allein und ich kann überall schreiben und ich kann überall nachdenken. Und ich bin erstaunt überhaupt, dass es heutzutage Bücher gibt, oder dass man in so einem schnellen Alltag, in dem wir auch alles nach dem sofortigen Nutzen bewerten, dass es dann noch möglich ist, so lange Gedankengänge oder lange Geschichten so zu schreiben, weil die sind manchmal aus der Zeit gefallen, finde ich, diese Kunst. Ich sehe aus, wenn sie mich sonst treffen, ich sehe aus wie eine Untätige. Ich sitze einfach da und denke nach oder lese oder schaue aus dem Fenster und denke nach. Es ist auch nicht vorauszusehen, wann die Ideen kommen. Also es gibt immer diese berühmte Frage, wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet? Bei den Antworten flunkert man, weil es ist unmöglich zu sagen, ab wann der erste Gedanke da war. Also es sind so viele Gedanken, die Jahre zurückgehen. Und bis sich alles sammelt, bis sich etwas koaguliert. Es ist auch nicht so, dass ich ein Buch zu Ende schreibe und dann mich hinsetze und sage, so, nächstes Buch. Sondern sehr wahrscheinlich hatte ich beim Schreiben dieses Buches Gedanken, die in ein nächstes Buch oder in ein übernächstes Buch dann einfließen werden. Und es braucht lange Zeit, bis sich etwas dekantiert. Mhm. Es braucht diese Bereitschaft, die Sinnlichkeit der Welt wahrzunehmen. Also die Gerüche, die Töne, die Konturen der Sachen. Von wem stammt dieses schöne Gedicht mit Ich rühme? Von Rilke, oder? Was machst du? Ich rühme, ich rühme. Und ja, aber wie kannst du angesichts der Elend auf der Welt, ich rühme? Und dann eben all diese, es ist auch ein Merken, oder? Man lagert, man speichert diese Erinnerungen ab und irgendwann kommen sie in einem Zusammenhang mit anderen Wahrnehmungen und dann entsteht so die Geschichte.
Ja, also so dieses Überschwappen vom Leben in diesen Roman und vom auch Zurückschwappen vom Roman in das Leben der Autorin, das beschreibst du immer wieder in diesem Roman. Und es ist diese eine Stelle, wo es fast eine wortwörtliche Wiederholung gibt, an der ich mich noch so aufgehängt habe. Das ist die Szene, in der Dora zu einer Bekannten im Hotel sagt, das Kind soll sich dem Leben hingeben, irgendwie mit allen Sinnen. Und ein paar Seiten später kommt fast wortwörtlich das Gleiche, aber dann ist es, die Kunst ist da, um sich mit allen Sinnen daran zu erfreuen. Und da ist wieder dieses Kunstkind, das eben beides ist. Also sowohl am Leben mit dem Kind, als auch an der Kunst soll man sich erfreuen und sie ist da, um zu erfreuen. Also diese Sinnlichkeit, die du angesprochen hast. Wollen wir jetzt noch die letzte Passage aus dem Buch lesen?
Gerne. Die Vormittage im Hotel Metropol verbrachte Dora abwechselnd am Schreibtisch, auf ihrem mit der Tagesdecke bezogenen Bett und auf dem Balkon, wo sie die metallene Ablage aufklappte, den Stuhl zurücklehnte, auch den Stuhl gegenüber, der Ordnung halber. Das Mobiltelefon hatte sie tatsächlich in den Hotelsafe gelegt, so sollte sie nichts mehr stören. Das Schreiben ging ihr leicht von der Hand. Wörter flogen ihr zu, Sätze, Rhythmen. Sie schrieb sich in einen Rausch, ein schneller Tanz in heimlicher Freude über ihre Allmacht, jeden Akkord und auch jeden Schritt in diesem Raum vorherbestimmt zu haben. Sie lief in Bildern mit Konstantin durch New York. Und das Licht war so grell, dass sie nicht sagen konnte, ob es sonnig war oder bewölkt. Sie redete und gestikulierte wie bei ihren Vorträgen. Gewiss, sagte sie, hätte ich durch eine umsichtige Auswahl überlieferter Zeugnisse aus deinem Leben diese Geschichte im Kielwasser bestehender Werkinterpretationen einfahren können, nicht wahr? Oder noch verlockender, Momente herausfischen, die auf die aktuellen Moden hinweisen, dich sozusagen als Vorreiter der aktuellen Diskurse darstellen. Sie erwartete keine Antwort von ihrer Hauptfigur. Und doch sah sie sich in Gedanken mit Avis auf dem Gehsteig in New York, in den Augenwinkeln ihre Spiegelung in den Schaufensterscheiben. Avis riss sie am Arm von der Straße zurück, aus der Schusslinie eines vorbeibrausenden Automobils. Vorsicht, rief er, den Kopf in den Wolken. Eine pausbackige Frau schüttelte den Kopf, auch deren Begleiter mit dem Newsboy-Cap, während Konstantin wie ein Held aus einem alten Piratenfilm lachte. Du bist fast überfahren worden, sagte er zu Dora. Das wäre was, dachte sie an ihrem ligurischen Schreibtisch. Überfahren in einem künstlerischen Tagtraum. Sie bedankte sich. Eine Weile sagte sie nichts. Sie lief neben Konstantin her und ließ ihn selbstvergessen summen. Sie gingen im selben federnden Schritt, quetschten sich an Leuten vorbei und in den ruhigen Seitengassen erklang Konstantins Summen lauter. Und Dora schaute auf den Boden und merkte sich jeden plattgetretenen Stummel und jede auffliegende Zeitung, jedes Rinnsal aus Seifenwasser und die nassen Fußspuren, die dazugehörten. Und auch die mit Kreide gezeichneten Kästchen für Himmel und Hölle. Und dass es Frühling war in den Bäumen. Und sie merkte sich alles, was sie vorzufinden erwartet und wofür sie Worte bereit hatte. Und auch weiteres meinte sie sich zu merken, solches, das ihr später einmal bewusst werden sollte, auf Papier, wenn sie es niedergeschrieben haben würde. Eine Geschichte wie meine, sagte Konstantin unverhofft, es gibt sie nur in Büchern. Aber so unglaublich sie auch klingen mag, sie hat sich tatsächlich so zugetragen. Am Ende, mein Lieber, ist es für die Literatur unwichtig, ob eine Geschichte passiert ist oder nicht, sagte Dora. Sei unbesorgt. Selbstverständlich ist mein Leben unwichtig, sagte Konstantin. Und er verzog den Mund zu einem breiten Lächeln, wie ein sympathischer Held mit weißen Zahnreihen und dem damals modischen, dünnen Schnurrbart. Ich bin ja nur die Muse. Oder wie heißt die männliche Variante? Fragte er und fasste Doras Hand im Gehen. Es war der feste Griff einer trockenen Hand, wie das enge Samtfutter eines Handschuhs, erst kühl, dann immer wärmer. Dora ergriff nun die Stuhllehne mit ganzer Kraft. Dann legte sie ihre Hand in den Schoß. Sie schaute über die Balkonpflanzen hinab zu Loris, der zurück war vom Meer und auf dem Rasen bei der Terrasse mit einem weißen Pudel spielte. Macedonia stand beim Tisch und sprach mit einer alten Dame, angeregt und mit großen Gesten. Maduro, hörte Dora die alte Dame rufen, oder Arturo. Und Macedonia lachte beherzt und gab eine unverständliche Antwort, die wiederum die alte Dame zum Lachen brachte.
Und das war das Gespräch mit Dana Grigorcia. Ihr Roman »Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen« ist beim Penguin Verlag erschienen. In der nächsten Folge von Blattgold spreche ich im Rahmen der Solothurner Literaturtage mit dem österreichischen Schriftsteller Elias Hirschl über Content. Seine neue Romansatire, in der Menschen in einer Content-Farm namens Smile Smile sinnbefreite Listenartikel, Memes und YouTube-Videos generieren und die tief blicken lässt in eine Zeit von Instagram, ChatGPT und Co. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lesen.